Fremdverlieben, Eifersucht oder also Fremdflirten, Fremdsex, irgendwie so. Mhm. Also außerhalb der Beziehung irgendwas. Mhm. Eifersucht.
Das heißt, ich war jeden Tag 11 Stunden weg, in denen ich einen Bruchteil von dem verdiene, was du verdient hast. Und gleichzeitig nicht an Familienreisen teilnehmen konnte, weil ich super wenig Urlaubstage hatte.
Viel von dem, was du verkörperst, triggert mich halt auch wahnsinnig. Ich liebe das total, aber es triggert mich wahnsinnig. Und andersrum ist es halt bei dir so, weil wir vom Typ ja dann doch auch sehr anders sind. Du hast mir einen Abend, hast du mir auch gesagt, du schickst mir noch Nacktbilder, hast du aber nicht gemacht.
Hi.
Hi und herzlich willkommen bei Empf und
Öla.
Wir sind wieder zusammen.
Zu zweit.
Genau, jetzt müsstest du eigentlich noch deine Revanche-Folge auf jeden Fall bekommen, wo du eine Solo-Folge machst.
Also ich hab mir deine Solo-Folge noch nicht angeguckt, muss ich gestehen.
Oder angehört.
Ja, angehört eher. Aber deswegen weiß ich gar nicht, worum es geht und weiß gar nicht, worüber du über mich hergezogen hast.
Ich habe eigentlich gar nicht über dich gesprochen, glaube ich. Eher über Instagram gesprochen und wie mich das alles zum Teil aufgewühlt hat und wie ich es verändert habe.
Ja, ich habe, also die Reaktion, die du bekommen hast, habe ich schon mitbekommen. So viel sei gesagt. Aber die Folge habe ich mir noch nicht angehört. Ich wollte sie mir für meinen Rückflug runterladen, aber irgendwie hat er die nicht gespeichert.
Es ist, wir sitzen hier am Feuer. Dennis hat eigentlich gesagt, wir machen das nicht, weil es zu doll knistert. Aber ich finde das, glaube ich, also ich finde das schön.
Du findest es schön.
Ich hoffe, ihr auch. Ich hoffe, es stört nicht und ihr könnt uns gut hören, obwohl die Flammen lodern.
Ja. Es ist auch, man hört ein ganz bisschen den Regen an der Scheibe, das Feuer flimmert, flackert.
Was ist heute los mit dir?
Wir haben Knoten in der Zunge und es ist eigentlich sehr gemütlich hier bei uns. Wir haben einen Tee, wir haben ein Räucherstäbchen an. Ich dachte, wir machen mal so ein bisschen audiovisuellen Podcast. Wir erklären einfach so, wie es bei uns aussieht.
Die nächste Staffel könnten wir ja überlegen, ob wir die sogar auch mitfilmen.
Ja, aber dann müssen wir uns immer zurecht machen dafür, oder?
Aber die nächste Staffel werden wir erst machen, wenn wir 1000 Bewertungen drin haben. Also wenn ihr eine dritte Staffel wollt und wir sind schon bei Folge 7, das heißt, es folgen nur noch 2 weitere. Nee, 3. Bin ich so gut in Mathe. Also wenn ihr eine weitere Staffel wollt, müsst ihr hier mit 5 Sternen bewerten, sonst werden wir hier gar nichts machen. So viel sei schon mal gesagt, um euch hier mit ein bisschen Druck in die neue Folge
zu starten. Mit der ihr auch was zu tun habt.
Genau, genau. Du, ich möchte über einiges mit dir reden.
Das hoffe ich doch.
Ich möchte einmal mit dir, dachte ich, wir sprechen mal kurz, also war gar nicht auf dem Plan bei mir, aber weil du es gerade gesagt hast, über das Feedback von der letzten Folge, finde ich eigentlich auch ganz spannend.
Hol mich mal ab, was da so.
Ja, dann lass uns auch damit anfangen. Also ich habe in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich auch vielen Menschen entfolgt bin und ich hoffe, dass sie das nicht persönlich nehmen und habe damit gerechnet, dass das viele persönlich nehmen. Habe aber nicht damit gerechnet, dass mir so viele daraufhin schreiben. Das finde ich so krass, dass mir so viele Influencer schreiben bei Instagram, dass ich ihnen entfolgt bin. So von wegen, ja, schade, ne, dass ich dir nicht mehr gut tue, aber hasse, aber ist dann halt so. Ja, finde ich halt total krass, weil das ist ja so ein doppeltes Ding, ne, also dass du das, also, du merkst, dass du dadurch gekränkt bist. Also jetzt, ich rede jetzt, die andere Person merkt, dass sie dadurch gekränkt ist. Und dann daraufhin zu schreiben und sich zu offenbaren, ist ja eigentlich voll krass mutig. Mhm. Und voll, also so. Also ich finde es krass, dass ich das bekommen habe. Ich habe dann auch immer ganz nett geantwortet und habe gesagt, wieso das so ist. Mhm. Also wieso ich den Erfolg bin. Und das habe ich ja auch gesagt, nicht weil sie doofen Content machen, sondern weil es einfach für mich nicht mehr passt. Aber ja.
Aber auch, weil du einfach nicht mehr so viel konsumieren willst.
Ja.
Warum ist das so verwerflich? Ja. Ich verstehe das nicht.
Ja.
Ich würde niemals auf die Idee kommen, nur weil mir jemand entfolgt ist, dem zu fragen, ob er eigentlich spinnt.
Ja, also ich muss auch sagen, eigentlich, also alle Nachrichten, die ich da hinbekommen habe, waren irgendwie jetzt nicht doof oder sowas, außer eine, wo ich mir wirklich dachte, was passt denn bei ihr nicht mehr so zusammen? Die hat mir dann auch so nicht passiv-aggressiv, sondern so passiv-positiv. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. So hallo, meine Liebe, du, ich weiß, es ist alles, ich hoffe, es ist alles in Ordnung bei dir, aber bla bla bla.
Provozierend.
So provozierend. So hat sie mir geschrieben, dass ich ihr ein Volk bin und dass sie hofft, dass ich nicht in einer Krise stecke. weil ich hier entfolgt bin. Und dass sie wirklich hofft, dass es mir gut geht, weil ich hier entfolgt bin. Und dass sie mir...
Klingt auf jeden Fall sehr selbstbewusst.
Ja, und was hat sie am Ende geschrieben? Habe ich jetzt vergessen. Aber irgendwas... Ach so. Nee, dass sie hofft, dass ich verstehe, dass sie mir jetzt auch entfolgt. So follow for follow bei Influencern, wo ich mir denke so, ey, come on.
Das, gibt es eigentlich noch den Hashtag Business? Like for like?
Ja, so. Also das war echt ganz witzig. Das wollte ich nur noch mal kurz hier teilen. Also grundsätzlich, und die Folge kam immer total gut an. Ich habe super viel positives Feedback bekommen. Voll viele Leute, die gesagt haben, dass denen das voll viel geholfen hat. Und das ist voll schön, mal das zu teilen. Und auch von Kolleginnen, denen ich eine Folge die geschrieben haben. Irgendwie, es hat denen voll viel gebracht. Aber halt eben auch das. Und das fand ich jetzt auch irgendwie echt einerseits mutig, andererseits irgendwie ein bisschen... Ja, weiß ich auch noch nicht genau, wie ich das einordne. Irgendwie komisch. Ich will es gar nicht so werten, aber komisch irgendwie.
Ich würde niemals auf die Idee kommen, erstmal danach zu gucken, ob derjenige mir jetzt noch folgt oder nicht. Und es dann so persönlich nehmen und dann denjenigen noch anschreiben.
Ja.
Ich finde das so krass, dass es so schwierig zu differenzieren ist, dass das eine was Persönliches ist und das eine, ich sag mal, wenn man sich dazu entscheidet, irgendwie einen neuen Weg zu gehen, wenn man merkt, okay, es tut einem an mancher Stelle nicht gut, da geht es ja nicht um die Arbeit, die dahinter steckt von der einzelnen Person, sondern eher, was bestimmte Sachen in einen auslösen oder einen ins Grübeln bringen oder in das Gefühl bekommt, dass man das auch machen müsste oder schaffen müsste oder keine Ahnung, einfach so ein, es ist ja quasi ein digitaler Detox oder Minimalismus, der dahinter steckt. Ich habe auch Minimalismus ganz, ganz lange in meinem Leben nicht richtig verstanden. Es ja nicht nur darum geht, materiell mit weniger auszukommen, sondern dass es zum Beispiel darum geht, deutlich weniger Klamotten im Schrank zu haben, damit du morgens nicht immer vor dieser Auswahl stehst, okay, was ziehe ich heute an? 3 Outfits ausprobiert, passt alles nicht, irgendwas ist in der Wäsche, was du eigentlich heute anziehen wolltest und so weiter und so fort, sondern du hast, weiß ich nicht, 2 unterschiedliche Hosen und 2 unterschiedliche T-Shirts und die ziehst du jeden Tag an. Und du nimmst dir halt einfach richtig viele Entscheidungen ab, die halt alle anstrengend sind, was wir immer nicht wahrhaben wollen.
Ich habe ja mal diese Zeit gehabt, bevor wir, glaube ich, uns auf Bali kennengelernt haben, war das. Da habe ich in meinen Kleiderschrank ausgeräumt und habe nur noch 28 Teile besessen. Und wir sind 28 Teilen meinen kompletten Kleiderschrank gefüllt. Also da waren dann auch, also Jacken waren, glaube ich, nicht mit drin, aber sonst war alles mit drin.
Was ich ein bisschen komisch fand, waren, dass nur 2 Unterhosen dabei waren.
Okay, Unterhosen waren auch nicht dabei, aber es waren T-Shirts, Pullover, Sportsachen, so, was man halt so hat, Hosen. Und das war so geil. Und ich merke das jetzt immer wieder. Ich sortiere ja ganz viel immer aus, weil ich ja auch so viel Zeug immer bekomme, was mich auch stresst. Ne? Ich will das alles gar nicht haben. Und ich sortiere das dann immer aus, weil ich so viel nicht haben will. Aber ich denke dann auch mal an diese Zeit zurück, als ich nur 28 Kleidungsstücke hatte. Und das war echt total gut.
Das ist heute schon ein bisschen anders.
Ja, schon ein bisschen anders. Was mir aber gerade einfällt, wegen nicht mehr so viele Sachen besitzen wollen und so, und was mich jetzt abnervt, ich habe gerade mit Katrin darüber gesprochen. Also Katrin macht mein Management und wir werden uns jetzt von einem Kooperationspartner verabschieden, also auch im Laufe der Kooperation kündigen. Man hat ja immer so Kooperationsverträge, ne? Die laufen dann über, weiß ich nicht, 2 Monate, ein halbes Jahr, ein Jahr, wie auch immer man das am Anfang verhandelt. Und wir werden jetzt aus einem Kooperationsvertrag austreten, weil der Kunde uns so auf den Sack geht. Es ist wirklich nicht normal. Ich sage natürlich nicht, um wen es geht, aber dieser Kunde schickt uns jedes Mal bei jeder Kooperation, und die ist regelmäßig, ein Riesenpaket mit Zeug. Und wir sagen dem jedes Mal, wir wollen das nicht haben. Wir sagen jedes Mal, wir haben das schon. Wir brauchen es nicht. Und wir wollen auch nicht so viel verschiedene Sachen zeigen. Wir haben hier so ein paar begrenzte Dinge, die wir zeigen möchten, die Nina halt auch eben nutzt. Und wir wollen halt nicht irgendwas in die Kamera halten, was Nina gar nicht nutzt und was sie uns einfach zuschickt. Und abgesehen davon will Nina auch nicht diese ganzen Sachen haben. Mhm. Und diesem Partner ist das vollkommen egal, was wir sagen. Der schickt jetzt einfach jeden Monat wieder das Gleiche. Und wir schicken sie zum Teil schon zurück. Und jetzt habe ich auch einfach zu Katrin gesagt, so, ey, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das ist so weg von jeglicher Philosophie, die wir leben. Mhm. Ja, also so weit geht's dann auch manchmal, dass man dann sowas beendet. Aber das muss dann halt auch einfach passen. Und wenn jemand da so drauf fuckt, erstmal, was der persönliche Wunsch ist und dann halt auch dieses Zeug, also es hat ja dann auch kein Wert. Weißt du, wenn der Kunde so mit seinen Waren rumballert, hat die Kannibale ja nicht viel Wert haben, denke ich mir dann halt.
Naja. Nee, das muss einfach nicht sein.
Ja. Naja, genug interner Instagram-Wissen. Mhm. Wie geht's denn dir so?
Mir geht's total gut, muss ich sagen. Also die letzten 2 Wochen waren eine ganz schöne Achterbahnfahrt, würde ich sagen.
Warum?
Weil ich war ja voll viel weg. War echt viel weg.
Und bist wieder viel weg eigentlich? Also relativ. Ein Wochenende ist jetzt gestrichen, aber das nächste Wochenende bist du auch weg. Tag weg. Ja, aber eigentlich war geplant, dass du 3 Tage weg bist.
Ja, ich war ein Wochenende weg, weil ich eine Yin-Yoga-Fortbildung gemacht habe. Und dann war ich 8 Tage auf Mallorca für das Yoga-Retreat, was ich mit organisiert habe. Das erste Mal bei einem Yoga-Retreat nicht nur mitgemacht, sondern auch gelehrt, was sehr aufregend war. Und dann bin ich gestern ganz früh morgens, ich musste um 3.30 Uhr aufstehen, 3.40 Uhr ins Taxi zum Flughafen fahren, weil ich echt einen Flieger um 5 Uhr hatte. Und ich habe auch festgestellt, ich bin zu alt dafür. Tag war dann gestern ein bisschen, ich war ganz schön kaputt. Und ja, jetzt bin ich 3 Tage hier und eigentlich war dann geplant, dass ich wieder ein komplettes Wochenende bei der Yin-Yoga-Ausbildung mache, aber ich werde jetzt einen Teil online machen, nur einen Tag hinfahren, weil ich gerne das Adventswochenende auch so ein bisschen mit euch genießen möchte.
Ja, ich war auch so, ich war irgendwie dann so, im Laufe der Woche, wo du weg warst, ist mir dann so aufgefallen, dass du irgendwie das Wochenende nicht da warst, wo wir hier geschmückt haben und dann eigentlich auch das erste Adventswochenende nicht da wärst und das zweite Adventswochenende eigentlich auch zum größten Teil nicht, weil du da eigentlich auch einen Job gehabt hättest. Und dann dachte ich, habe ich dir auch so geschrieben, ich so, ey, du bist jetzt irgendwie an 4 Wochenenden dieser Vor-Adventszeit und Adventszeit nicht da, auf die du dich halt so krass gefreut hast.
Als ich losgeflogen bin, stand hier noch im Raum, ob ich nicht vielleicht sogar noch zwischen Mallorca und dem Ausbildungswochenende auch noch die 3 Tage hätte weg sein können.
Was war da? Achso, da wurdest du angefragt.
Ich war eigentlich eingeladen in Toskana, aber das hat sich dann doch nicht ergeben. Aber
also
das
wäre krass gewesen.
Ja, und dann wäre ich aber über 2 Wochen quasi gar nicht hier gewesen. Ja. Das wäre noch krasser gewesen. Du warst auch ganz schön kaputt und ein bisschen mitgenommen, als ich kam.
Ja, aber
also nicht wegen den Kindern.
Ja,
aber
gar nicht wegen den Kindern. Also ich tat mir dann auch so leid, weil ich wollte dir gar nicht das Gefühl geben, dass ich das hier nicht packe, so, weil es war eigentlich auch alles cool. Aber was das Ganze echt also den Bogen so überspannt hat, war halt diese Messe, ne? Aber also ich hatte halt jetzt 8 Tage die Kinder alleine. Die 3 und einer ist wirklich extrem anstrengend gerade. Der Kleinste, kann man auch sagen. Der ist wie so ein Monster, ey, boah. Und naja, also auf jeden Fall diese 3 Kinder plus viel, viel Arbeit, weil High Season bei mir im Job. Und dann war halt aber auch noch das Ding, dass wir diese Messe gebucht haben, die dann ja genau auf die Woche fiel, wo du auf Mallorca warst. Und es war so ein Organisationsakt, diese Messe zu koordinieren, dann müssten wir alleine aufbauen. Wir waren dann nur noch so 2, Linda ist ja auch nicht da, du warst nicht da, also war ich mit Celine alleine, immer im Messe aufzubauen, das da 2 Tage abzurocken. Dann
und die Kinder unterzubringen.
Ich bin morgens aufgestanden, habe die Kinder fertig gemacht, bin um 7 Uhr zur Messe, bin um 20 Uhr wieder zurück, habe die Kinder ins Bett gebracht, bin schlafen gegangen. So. Und ja, naja, also egal. Das war auf jeden Fall viel. Und deswegen habe ich mich dann auch gefreut, dass du wiederkommst. Und hatte dann voll das schlechte Gewissen, weil ich mich voll gefreut habe, dass du wiederkommst, um mir zu helfen. Und dann hatte ich voll das schlechte Gewissen, weil ich mir dachte so, naja, ich würde mich gerne auch darauf freuen, dass du wiederkommst als mein Partner, aber ich hatte gar keine Zeit dafür. So, ich dachte mir nur so, boah, er muss wiederkommen, damit wir das hier wieder hinkriegen, so. Wäre es alles im Januar gewesen, wo ich nicht so viel arbeite und irgendwie hier bin, dann kannst du auch einen ganzen Monat weg sein. Das war aber so eine... Ich meine, wegen meinen Kapazitäten jetzt. Aber das war halt einfach so voll geballt und dann dachte ich mir so, oh Gott, er muss wiederkommen, weil wir müssten das hier irgendwie zusammen regeln. Und dann hatte ich ein schlechtes Gewissen, dass ich nicht denke, ich will, dass du wiederkommst, damit wir kuscheln. Gestern haben wir gekuschelt und es war auch schön zu kuscheln. Dann habe ich auch gemerkt, dass ich das vermisst habe, mit dir zu kuscheln. Aber ja, in der Woche dachte ich mir nur so, jetzt jemand, der parallel zu der Zeit, wo ich Wim ins Bett bringe, die Wäsche schon mal zusammenlegt oder Essen macht, wäre gerade echt geil.
Ja, aber das nehme ich dir nicht übel. Ja. Das war auch von Anfang an ja klar, dass das da irgendwie eine anstrengende Zeit wird.
Aber erzähl doch mal, wie war das denn, das Unterrichten? Und wie war das Yoga-Retreat für dich? Also erzähl mal, wie es war als Ausrichter und als Teilnehmer. Du warst ja beides ein bisschen.
Ich war beides ein bisschen. Ich habe von 9 Yoga-Einheiten habe ich 3 unterrichtet und bei den anderen habe ich mit assistiert, Assists gegeben und so Shavasana-Massagen und sowas. Und das war, beide Seiten waren sehr cool, weil ich ja Jana auch noch nicht so viel habe unterrichten sehen selber. Und das fand ich sehr inspirierend, auch wie viel Output sie so generiert oder Input für die Teilnehmer. Das fand ich richtig bemerkenswert. Und auch wir hatten so Glück mit der Bewirtung, wollte ich sagen, mit dem Catering da. Wir waren im Schlaraffenland, es wurde so lecker, nur vegetarisch, so lecker für uns gekocht. Es war richtig, richtig klasse. Und ja, für mich die Yogastunden waren insofern nochmal was Besonderes, weil die eben dann auch teilweise echt lang waren. Ne? Also es waren dann so 2 oder 2,5 Stunden Sessions.
Also die du dann unterrichtet hast, meinst du?
Ja, ja. Und das ist irgendwie nochmal eine ganz andere Nummer, ne? Weil man natürlich die ganze Einheit ein bisschen strecken muss oder noch ganz neue Elemente mit dazu nehmen kann, die sonst in der Yogastunde vielleicht so ein bisschen hinten überfallen, oder kann nochmal so Coaching und so Achtsamkeitselemente mit einbringen und sich dafür auch richtig Zeit nehmen, was ich total gut fand. Und
was war so ein Coaching-Element oder Achtsamkeitselement, was du eingebaut hast?
Ich habe bei der ersten Einheit, die ich gemacht habe, ging es um, also es war eine Achtsamkeitsübung, und da ging es darum, Routinen neu zu entwickeln, aber auch bestehende Routinen so ein bisschen bereit zu sein, bestehende Routinen unter die Lupe zu nehmen. Und da habe ich mit den Teilnehmern eine Gehmeditation gemacht. Also wir haben erst meditiert, 10 Minuten, und dann sind alle aufgestanden und sind 5 Minuten so langsam wie es geht durch das Yogaschala gegangen. Wie gesagt, so langsam wie es geht.
Mit Augen auf oder zu?
Mit Augen auf schon, also, aber halt so schräg vor sich auf den Boden gucken, ohne jetzt groß in der Gegend rumzugucken, und sich mal dabei wirklich darauf zu konzentrieren, wie eigentlich das Gehen funktioniert. Also wie absurd ist es, dass wir das so automatisch machen, wie so ein Fuß, so nacheinander, erst so die Ferse, dann die Fußaußenseite, der Fußballen, die Zehen so nacheinander irgendwie so angesteuert werden, und wir das halt 1000-fach machen am Tag, aber uns das gar nicht bewusst ist. Und dazu gab es dann so ein paar Impulse. Ich finde mich zum Beispiel die Vorstellung immer total krass, dass im Kopf geht man ja immer so viele Sachen gleichzeitig und hat auch dann ganz oft, okay, jetzt hat man irgendwie gerade was Unnötiges gedacht oder man hat einen Umweg gemacht, und jeder Schritt, den du aber gemacht hast, du kannst ja immer nur einen Schritt mit deinen Füßen, also nicht bildlich gesprochen, sondern wirklich so gemeint, du kannst immer nur einen Fuß vor den anderen setzen, und wenn man das mal so betrachtet, kannst du mit deinen Füßen eigentlich keinen Umweg laufen. So, es ist immer der Weg, der dich jetzt hier hingebracht hat. So, du kannst nicht mehrere Wege gleichzeitig laufen und dann denken, ach, der eine war jetzt unnötig, sondern jeder Schritt ist die Summe aller vorherigen Schritte und hat all diese Schritte mit in den nächsten Schritt. Und es ist total krass, sich das so vorzustellen.
Schönes Bild, ja.
Und gerade im Kopf ist das halt irgendwie mal schwierig, so, oder sich so ablenken zu lassen. Aber die Füße können wirklich immer nur einen Schritt voneinander. Naja, und das war so ein Impuls, der da eben war. Und das haben wir dann 2 Runden gemacht. Und gab's eine bisschen spicy Yoga-Session. Und als Hausaufgabe gab's Es gibt nämlich noch so eine Automation, die so im Alltag zum Beispiel, also die auch im Alltag dann stattfindet. Das ist zum Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gehört habe. Ich glaube auch in irgendeinem anderen Podcast, aber ich weiß nicht mehr wo. Und es geht auf jeden Fall darum, dass wenn man aus der Dusche kommt und sich ein Handtuch greift, dass man auch so ein, also meistens denkt man dabei über irgendwas nach und man hat so eine Routine, wie man sich abtrocknet.
Ja, voll. Aber da denke ich jedes Mal, wenn ich mich abtrockne, denke ich darüber nach, wie witzig das ist, dass ich mich jedes Mal gleich abtrockne.
Ja, aber meistens ist, wenn du dir das mal richtig bewusst machst und du das richtig beobachtest, dann kann es passieren, dass du auf einmal vergisst, wie du das normalerweise machst, weil du dich so drauf konzentrierst. Und dann hast du das Gefühl, du machst es gerade zum ersten Mal und dann hast du auch vielleicht das Gefühl, okay, das ist irgendwie gerade falsch. Das ist gerade nicht so meine.
Wie trocknest du dich denn ab?
Ich trockne mich ab, ich lege mir erst das Handtuch einmal über den Kopf und kraul so meine Haare, dass da schon mal so dieses gröbste Wasser irgendwie rausgeht. Dann nehme ich das, lasse ich das auf die Schultern gleiten, also so quasi um den Nacken gelegt und mache mir die Arme, also erst die Unterarme, dann die Oberarme trocken. Dann greife ich beide Enden und mache halt hinter, also meinen Rücken trocken. So rechter Arm oben, linker Arm unten, so hinterm Rücken.
Wirklich?
Ja.
Ist mir noch nie so aufgefallen bei dir.
Und dann nehme ich das Handtuch nach vorne, mach den Bauch, also ich mach's quasi von oben nach unten komplett so. Und wie machst du das?
Und wann machst du denn dein Glied trocken?
Nach dem Bauch und vor den Beinen, würde ich sagen.
Muss man das richtig sauber machen bei Männern?
Was heißt richtig sauber machen?
Also nicht sauber, ich meine trocken machen. Trocken und man das so richtig ab, so hochklappen und dann den Hoden so trocken machen.
Nee.
Okay.
Nein.
Ist ja das jetzt zu schief?
Ich überlege gerade, ich würde so eine, nee.
Okay. Also, ich trockne mich wie folgt ab. Ich komme aus der Dusche, dann nehme ich mir mein Handtuch und leg mir
das. Kannst du es noch ein bisschen mehr hauchen, damit es hier so ein ASMR-Podcast wird?
Leg mir das Handtuch dann über den Rücken. Also nicht so zusammengeknautscht wie du über die Schulter, sondern also komplett über den Rücken. Mhm. Und dann ziehe ich das sozusagen von unten, ziehe ich das Handtuch so nach unten, also so, dass mein Rücken quasi davon glatt wird. Trocken
also
wird.
Das Handtuch rutscht quasi
runter. Ja,
das
rutscht
eigentlich
quasi mit dem Rücken runter. Und dann mache ich.
Also du brauchst gar nicht weiterreden. Deine Abtrockentechnik macht mich jetzt schon wahnsinnig und es erklärt, warum hinterher du einfach nicht trocken bist. Und das ganze Bad klitschnass ist. Ich verstehe zum Beispiel nicht, Nina trocknet sich nicht in der Dusche ab. Also
ja, wer sie, du, also sorry,
ja, nein.
Ja, okay,
hör zu,
wer macht das bitte?
Man trocknet sich
nicht in der
den
Dusche
Oberkörper in der Dusche ab und dann steigt man aus der Dusche. Währenddessen macht man die Füße trocken.
Dann müsste ich das Handtuch ja griffbereit haben.
Macht sich dabei die Füße während des Raussteigens trocken.
Nein,
und dann ist man komplett trocken.
Ich gehe komplett nass.
Nina geht komplett nass. Ja, da kommen noch 3 Liter Wasser von ihr runter.
Aus der Dusche.
Jetzt geht sie auf die Dusche.
Auf unseren Clarissa Kork.
Ja, aber vorher läufst du erstmal 4 Meter
darüber
durchs Bad.
Darüber lache ich jedes
Handtuch,
Mal, wenn ich das sage. Also ich liebe den Clarissa Kork-Teppich, aber er heißt Clarissa Kork.
Auf jeden Fall gehst du erstmal 4 Meter durchs Badezimmer, weil du das Handtuch ja vergessen hast.
Ja, das stimmt. Du machst erst das ganze Badezimmer nass. So, darf ich jetzt weiter? Dann,
ja, bitte.
Dann ziehe ich das, also lege ich das auf meinen Rücken, lass es runtergleiten, gehe dann sofort an meine Brust und an meinen Bauch und mach dann.
Wie ist das mit der Brust? Klappt man die da erst über die Schulter oder
die
nicht?
Die Brust muss man hochklappen. Je nachdem, was man für Brüste hat. Aber bei mir reicht es, wenn ich das Handtuch dann so einmal unter der Brust durchziehe. Und mache ich mal von rechts nach links, glaube ich. Und dann nehme ich nacheinander ein Bein, was ich trock mache. Und dann nehme ich die Arme. Dann bin ich immer wieder komplett nass, weil meine Haare tropfen. Das ist mir dann aber egal, weil ich immer ein altes T-Shirt und wickel da drunter meine Haare ein. Und wenn ich dann wieder nass bin, ist es egal, weil dann ziehe ich mich an.
Nass.
Nass.
Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon beobachtet.
Ja.
Ich würde sagen, es hat Verbesserungspotenzial.
Wir sind darauf gekommen, also Achtsamkeitsübung.
Ja. Ja, und es war auf jeden Fall auch einfach krass anstrengend. Also wir hatten so 4 Stunden Yoga am Tag, 2 Stunden vormittags, 2 Stunden nachmittags. Das mussten wir auch teilweise ein bisschen schieben, weil es war gar nicht mehr so warm. Also wir haben relativ früh dann die zweite Einheit schon gemacht. Aber man ist so als Mitveranstalter dann auch irgendwie ja die ganze Zeit so ein bisschen unter Strom, weil man natürlich möchte, dass die Leute sich wohlfühlen, weil man mit den Leuten ins Gespräch kommen möchte, weil man sich links und rechts nochmal um ein paar Sachen kümmert und dann auch so lange zu unterrichten. Also ich war abends echt schon platt. Ich war auch meistens echt früh im Bett.
Du hast dich gar nicht bei mir gemeldet.
Hab mich echt wenig bei dir gemeldet, bei euch auch gemeldet, weil es waren immer so Zeiten irgendwie, wir sind halt um 8.30 Uhr waren wir beim Yoga. Vorher habe ich dann irgendwie schon eine halbe, dreiviertel Stunde den Yogaschaler fertig gemacht, dass der ein bisschen warm wird und so. Dann gab es bis um 10.30 Uhr Yoga, dann haben wir uns kurz geduscht, angezogen, alle sind dann um 11 Uhr zum Frühstück, dann haben wir meistens sehr lange beim Frühstück gesessen, bis um 1 Uhr. Dann hatte ich eine halbe Stunde Pause und dann habe ich wieder angefangen, wieder alles vorzubereiten, weil wir um 14 Uhr dann schon wieder Yoga gemacht haben. Und
aber bist du jetzt in einem Zen-Modus oder bist du eher so, ja, war halt auch echt anstrengend Modus? So.
Nee, ich war, also Sonntag, als wir dann fertig waren und abgereist waren, war ich ultra platt. Waren wir alle ultra platt. Weil das doch schon schlaucht, aber man ist total beseelt. Und nach den Yogastunden ging es mir auch immer total gut. Ich bin immer erstmal noch in den Pool gesprungen und so. Hat so einen kleinen After-Yoga-Bliss hinterher. Nee, total schön. Und mich hat es auch total... Ich habe Blut geleckt, sagen wir mal so.
Schön. Ja, bald kannst du ja noch sehr viel mehr machen. Und wie geht's dir mit mir?
Mit dir? Ich habe dich richtig dolle vermisst.
Du hast einen Abend hast du mir auch gesagt, du schickst mir noch Nacktbilder, hast du aber nicht gemacht.
Ja, du hast nicht so darauf reagiert, deswegen war ich mir nicht sicher, ob du die haben
möchtest. Ich hatte keine Zeit. Wolltest du mir nicht ein ungefragtes Dickpick schicken?
Nee, wollte ich nicht. Es war ja eigentlich so...
Darf man das eigentlich unter Eheleuten ungefragte Nacktbilder schicken? Oder könnte ich dich dann anzeigen?
Ich glaube, du könntest mich nicht anzeigen. Aber...
Boah, das wäre aber spannend, mal zu wissen, ob du das dürftest oder nicht. Laut Gesetz. Dürftest du mir laut Gesetz einen Dickpick schicken? Oder ist das, oder ist es?
Sexuelle Belästigung unter Ehepartnern?
Ja.
I'm not sure.
Also wenn hier ein Anwalt oder eine Anwältin zu...
Ich würde sagen, der Akt der Heirat führt dazu, dass man es unter, auch wie heißt es, konkurrentes Verhalten abstempeln kann. Das heißt, konkurrentes Verhalten ist so ähnlich wie wenn du einen Vertrag schließt. Nur, dass du den Vertrag nicht unterzeichnest, sondern dass das Verhalten als solches
wie so Affen, die
darauf schließen lässt.
Wie so Tiere, die können nichts dafür, weil sie die ganze Zeit irgendwie...
Okay, das bedeutet, dass das Verhalten, was an den Tag gelegt wurde, unmissverständlich diese Reaktion oder diese Handlung inkludiert. So.
Okay, wow.
Ja, das heißt, ja, keine Ahnung. Du.
Ich verstehe schon, was du meinst.
Also was?
Ja, aber ich bin
weißt,
wow.
Nur
weil wir geheiratet haben, kannst du mir nicht immer, wenn du Bock hast, deinen Pimmel zeigen.
Ja,
bedeutet das ja übersetzt.
Ja. Eben wolltest du noch Dickpics haben und jetzt geht's darum,
also was? Es geht ja gerade nicht um mich, sondern um die grundsätzlichen Dinge in der Ehe und nicht um unsere. Ich möchte immer Dickpics von dir haben.
So. Mach dich gefasst. Das war mir noch nicht bewusst.
Jetzt kriegst du jede Minute so Ding von überall. ja, wir sind heute irgendwie ein bisschen viel auf Penissen aus, ne? Also vielleicht auch ich. Ich weiß gar nicht, woran das liegt.
Ich auch nicht. Nein, mir geht's sehr gut mit dir. Ich habe dich voll vermisst. Euch voll vermisst. Und habe mich, auch obwohl ich mich nicht so viel gemeldet habe, so total verbunden gefühlt. Das war schön.
Schön. Jetzt will ich auch fragen.
Wie geht's dir?
Ja, mir geht's sehr gut, aber ich bin auch echt ein bisschen geschlaucht so von der Zeit gerade. Freue mich mega krass auf Januar, wo ich 3 Wochen offline bin und auch, glaube ich, das Handy ausmachen werde für eine Woche oder so, je nachdem, wie das geht. Aber ja, auf jeden Fall 3 Wochen kein Instagram mache und Ruhe habe. freue ich mich schon sehr drauf. Ja, also deswegen, mir geht's sehr gut, aber ich bin ein bisschen geschlaucht. Und
die Leute machen doch alle ihr Digital Detox.
Ja, voll. Ja, das ist auch nicht irgendwie. Ja, du hast auch immer wenig Kooperation und so. Also ist das immer eine gute Zeit. Das mache ich übrigens schon immer. Also seitdem ich, glaube ich, Instagram habe oder so, im zweiten, dritten Jahr habe ich damit angefangen, dass ich immer einen Monat lang offline gehe. Also Pi mal Daumen. Mhm. So wie es halt passt. Aber ich fühle mich krass angekommen, so muss ich sagen. Also gar nicht nur in der Hülle des Hauses hier, sondern auch so irgendwie sehr bei mir und bewusst und so wertschätzend irgendwie.
Mhm.
Dem Leben gegenüber, würde ich vielleicht sagen. Gar nicht nur mir gegenüber, sondern so, dass ich versuche, alles so mehr aufzusaugen und so mehr da zu sein. Also das habe ich probiert und es gelingt mir jetzt, glaube ich, sehr gut gerade. Also das ist eine Phase, was mir gerade überhaupt nicht gelingt, ist, die Routinen für mich gerade einzubauen, die eigentlich zu meinem Alltag gehören. Sowas wie Yoga mache ich gerade gar nicht, was ich voll schade finde, aber dazu fehlt mir einfach gerade die Zeit. Und trotzdem geht es mir aber gut und ich fühle mich relativ entspannt. So. Und das, obwohl ich gerade gar nichts mehr mache. Also ich, wie gesagt, kein Yoga, aber ich habe auch gerade meine Therapie ist ausgelaufen. Ich habe gerade keine anderen Lehrer in meinem Leben, die mir irgendwie helfen. Also hätte ich, könnte ich mit einem Anruf haben, aber gerade geht's mir gerade so gut. Und ich freue mich auch wieder auf eine Zeit, wo ich sage, ich komme so ein bisschen mehr zur Ruhe und kann mich wieder so mehr auf die Arbeit in mir konzentrieren. Aber gerade habe ich die nicht so und das ist auch gut so. Ja.
Wie geht's dir mit mir?
Ja, das wollte ich jetzt beantworten, ohne dass du mich fragst.
Ich wollte dich aber gerne fragen.
Ja, schwierig, ehrlich gesagt. Also grundsätzlich gut. Aber wir hatten auch echt ein paar Konflikte in den letzten Wochen, die gut sind, weil ich glaube wirklich, habe ich auch als Stichpunkt auf meinen Zettel geschrieben, ich glaube wirklich, dass wir uns haben, also die ersten Jahre waren halt so Ponyhof und alles war gut und jetzt haben wir so erkannt, warum wir zusammen sind. Und wir sind zusammen, weil wir uns halt brauchen, um uns zu spiegeln, um zu wachsen. All das, was du, oder nicht all das, aber viel von dem, was du verkörperst, triggert mich halt auch wahnsinnig. Ich liebe das total, aber es triggert mich wahnsinnig. Und andersrum ist es halt bei dir so, weil wir vom Typ her dann doch auch sehr anders sind. Und ja, das ist halt immer so, es kommt immer wieder hoch, dass wir uns total in so Themen schaukeln oder verrennen, die immer wieder hochkommen. Es sind immer wieder die gleichen Konflikte.
Boah, zum Beispiel heute Morgen, als ich ins Auto steige und einfach die Kiste nicht geladen war, ey, mit 11% auf dem Hof steht.
Ja. Aber warum soll ich das große Auto, wenn du in die Stadt fährst, wo noch ein paar Bewohnerparkausweis dran ist?
Ja, okay, ich wollte aber das Kleine nehmen. Ich hatte schon alle Kinder drin und dann steige ich ein und dann so, dammit, alles umgeräumt.
Ja, aber also es gibt ja, also ich würde jetzt noch auf was Größeres hinaus und zwar gibt's ja. Also ich habe letztens einen Podcast gehört von einer Paartherapeutin, die erzählt hat, dass es bei Paaren so ein immer wieder zu gleichen Konflikten kommt. Also wie so, es gibt so Bestseller unter Konflikten. Und ein Konflikt ist eine Beziehung außerhalb der Beziehung, also Thema Affäre oder Fremdverlieben ist ein großer Konflikt. Ein Konflikt sind Kinder. Ein Konflikt sind, so, keine Ahnung, habe ich jetzt auch schon wieder vergessen, welche das alles sind. Aber ein Konflikt auf jeden Fall, der relativ weit oben war unter ihrem Ranking, war das Thema Rollenbilder/Finanzen. Und das ist auch unser Konfliktthema, wenn es nicht das erste ist zum Thema Fremdverlieben. Ist das unser Konfliktthema, das parallel immer schon besteht und ein paar Jahre einfach überhaupt keine Beachtung geschenkt bekommen hat. Und aber seitdem wir auch sagen, wir wollen uns beide in unseren Arten selbst verwirklichen, total präsent ist. Und ja, das war jetzt irgendwie die letzten Wochen wieder so. Und ich würde das voll gerne erklären, weil ich das auch spannend finde, dass es halt wirklich schwierig sein kann in solchen Konstellationen. Und ich glaube, dass ich da viele Menschen mit anspreche, sieht man nicht nur in diesem Ranking, sondern auch, weil das ja eigentlich ein ganz normales Thema ist, nur meistens andersrum. Also kurz bei uns das Beispiel ist ja, dass wir, dass das so ist, dass in unserer Rollenverteilung, oder die wir diese Rollenverteilung komplett aufgebrochen haben. Also wir haben eigentlich sehr früh entschieden, dass wir diese Rollenverteilung nicht leben wollen, sondern beide irgendwie 50-50 machen, so arbeiten und Kinder und so weiter. Dann ist es aber so, dass sich mein Job so aufgebaut hat, der ja durch meine Personenmarke besteht, dass ich damit relativ viel Geld verdiene. So. Mhm. Und
haben wir beide dafür gearbeitet.
Wir haben beide dafür gearbeitet, dass diese Personenmarke so aufgebaut ist. Und jetzt ist es halt so gewesen, dass wir dann immer gesagt haben, so, ja, okay, ein Job, den Dennis dann macht, wenn er sagt, er will seinen Job machen, wenn wir nach dem Verstand gehen, macht das wenig Sinn, dass er was macht, was halt so viel mehr Zeit in Anspruch nimmt. Also das ist nicht das jetzige Stand, sondern es war das halt die letzten Jahre immer, der so viel Zeit in Anspruch nimmt, dass ich halt quasi in meinem Job nicht mehr arbeiten kann, weil das Verhältnis dann nicht stimmt. Also muss man irgendeinen Mittelweg wählen oder nicht auf den Verstand hören. So, und das war der Konflikt, in dem wir die letzten Jahre immer steckten, ne? Dass wir immer gesagt haben, so ja, also unterbreche mich gerne, wenn ich das falsch wiedergebe.
Nein, absolut. Das ist absolut so. Also ich bin damals aus dem Architekturbüro rausgegangen, weil wir einfach festgestellt haben, es macht keinen Sinn, dass ich 40 Stunden die Woche im Büro sitze, meistens noch ein bisschen mehr, plus 10 Stunden Fahrtweg hin und zurück, plus Mittagspausen. Das heißt, ich war jeden Tag 11 Stunden weg, in denen ich einen Bruchteil von dem verdiene, was du verdient hast, und gleichzeitig nicht an Familienreisen teilnehmen konnte, weil ich super wenig Urlaubstage hatte, dich nicht unter der Woche mal unterstützen konnte, wenn du irgendwie Jobs hast, wo du mal irgendwie den ganzen Tag weg musstest und so. Und das zerrt halt an solchen Rollenverteilungen.
Voll.
Und da muss man sich halt irgendwann fragen, okay, geht man in die Vernunftsentscheidung und sagt, ja, okay, dann macht der eine weniger oder gar nichts. Ja, und der andere legt vielleicht ein paar Stunden drauf die Woche und kompensiert das, was da fehlt. Und man ist deutlich flexibler und so weiter und so fort.
Ja, und das haben wir, diesen Weg haben wir jetzt, also auch überspitzt gesagt, wir haben das nie so krass gemacht, aber überspitzt gesagt so gelebt. Dass wir gesagt haben, so, wir gehen mit der Vernunft und haben dann aber gemerkt, nee, das ist überhaupt nicht cool. Also sind irgendwann so ein bisschen aufgewacht und haben gemerkt, das ist überhaupt nicht cool, wenn nur alles auf das Karrierekonto, ich nenne es jetzt ganz klar so, weil es da nicht um Finanzen geht, sondern um die Selbstverwirklichung, auf das Karrierekonto von einer Person geht und die andere Person sich eben, nur weil es vom Verstand her keinen Sinn macht, nicht selbst verwirklichen kann.
Mhm.
Und sind dann ja auf den, also das war ja dann der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, wenn du dich selbst verwirklichen könntest, also rein, wie heißt das, soll ich sagen?
Ideell?
Nee, also so wegen, ich fehl das Wort gerade, aber so, wie wäre es, wenn du dich selbst verwirklichen könntest, obwohl man ja weiß, dass du dich immer selbst verwirklichen kannst.
Ja.
Wie heißt das Wort? I don't know. Also auf jeden Fall haben wir dann ja überlegt, okay, wie würde dein Weg dann aussehen, und du hast dann immer rumgesponnen, was würdest du gerne machen wollen.
Mhm.
Und ja, bist dann bei deinem jetzigen Job angekommen, und wir haben da ganz klar gesagt, okay, und wir schalten die Vernunft jetzt aus. Weil wir entscheiden jetzt einfach nur nach dem, was sich gut anfühlt, was sich für dich gut anfühlt, was sich für mich gut anfühlt, damit du auch in deine Rolle kommst, weil das ja eben dieses Rollenbild ist, und das ist so ein bisschen die Besonderheit, gar nicht mehr so, aber früher war sie, glaube ich, eine große Besonderheit, dass es andersrum ist, dass die Frau eben mehr Geld verdient und mehr in ihrer Selbstverwirklichung ist als der Mann. Früher war es ja komplett andersrum. Die Frau war die, die den Mann den Rücken freigehalten hat, und der Mann war in seiner Rolle. Mhm. Und das macht's halt auch für so Paarbeziehungen voll oft schwierig. Das haben wir gemerkt, dass so aller, gib mir meine Energie zurück, Folge.
Ja. So. Aber ich werde an der Stelle noch einmal sagen, also es ist ja nicht so, dass ich nicht gearbeitet habe, sondern es ging ja eher vielmehr darum,
dass du für die Firma
gearbeitet hast, die deinen Namen trägt,
ja, genau.
Und also es halt irgendwann oder auch wir so eng miteinander gearbeitet haben, dass es halt irgendwie auch schwierig ist, irgendwie die Grenze zu finden zwischen, okay, was ist Arbeit, was mache ich, was einfach nur ein Gefallen an dich ist, weil ich dich liebe und als Partner dich gerne unterstütze, was mache ich, weil ich das gerne möchte, was mache ich, weil du das gerade brauchst, so, es verschwimmt halt krass, wenn man so eng zusammenarbeitet und sich halt 24/7 sieht. Und da haben wir einfach für uns festgestellt, dass es auf jeden Fall gar nicht so sein muss, dass wir nicht mehr miteinander arbeiten, aber dass es gut ist, wenn jeder was hat, worüber er sich neben dem, was er mit dem Partner macht, noch definieren kann. Oh. Und
also aus verschiedenen Bereichen, einmal für die Beziehung, weil es für die Beziehung auch toll ist, wenn beide als Individuum ihren eigenen Lebensweg gehen und man sich dann zusammensetzt und sagt, hey, wie war es denn bei deinem Yoga-Retreat? So, aber halt auch für dich alleine und für mich alleine, dass wir sagen, wir haben beide auch unsers.
Ja.
Und können da auch nur mal wir sein, ohne wir alleine sein, mhm, als Paar. Und ja, also das ist wirklich immer wieder eine Herausforderung, die jetzt nicht essentiell ist, ne? Also es ist keine Herausforderung, weswegen man sagt, deswegen macht unsere Beziehung keinen Sinn oder irgendwas, oder wir stellen deswegen irgendwas in Frage, aber das sind Konflikte, die immer wieder aufkommen, wo man dann auch sich orientieren muss. Also ganz klar, was dann da halt eben einhergeht, ist dann ja sowas wie Zeitaufteilung oder Lebenshaltungskostensplittung und so, ne? Also das kennt ja auch jeder dann, wenn dann jemand, es ist noch ein Thema, das bei Instagram voll oft, was ich voll oft gefragt werde, gar nicht, wie das bei uns ist, sondern wie das grundsätzlich andere Paare machen. Wenn beide 50% arbeiten, aber der eine 80% verdient, der andere 20%, wie teilt man das dann auf und so? Das sind ja immer Dinge, die man für sich als Paar neu eruieren muss, wenn ein neuer Lebensweg ansteht. Und das bringt halt dann auch, ich würde sogar sagen, fast im besten Fall Konflikt mit. Weil wäre es einfach immer ein Thema, was keinen Diskussionshintergrund oder keine Grundlage bietet dafür, dass man hin und her schiebt. Es ist vielleicht auch nicht spannend oder nicht relevant genug oder irgendwie sowas. Also ich glaube nämlich, deswegen erzähle ich das jetzt hier auch so, weil ich finde, dass so Konflikte klar auch mal anstrengend sind und so, aber sie zu haben, nichts ist, was ich irgendwie fürchte.
Ich finde halt krass, also bei uns war das, wie gesagt, nicht so, weil keiner von uns mal eine Zeit lang komplett rausgegangen ist. Oder für länger als ein Jahr, sagen wir mal so. Und ich finde es aber so krass, in wie vielen Beziehungen halt aus Vernunftsentscheidungen heraus Frauen halt dann 6 Jahre nicht in ihren Beruf sind, weil sie 2 Kinder bekommen haben und so weiter und so fort. Und das ja oft mit dem Hintergrund, dass es finanziell nicht möglich ist, für das Paar oder die Familie zu sagen, okay, beide arbeiten Teilzeit oder so. Weil dann, keine Ahnung, die Frau nicht mehr verdient als die Kita-Gebühren, die da zusammenkommen würden, oder der Mann meint, sich in seinen Job reinhängen zu müssen, sonst schafft das die Karriereleiter nicht hoch und so weiter und so fort. Und ich finde es halt so schlimm, wenn die Existenz von Frauen halt davon abhängt, eben diese Entscheidung zu treffen. Ich möchte nicht, dass irgendeine Frau sich in diesen Konflikt geben muss mit ihrem Mann. Ja, weil auf dem Papier ist es ja klar, so wenn die Familie das Geld braucht, ist es klar, es ist dann oft was Ideelles oder es ist gar nichts Ideelles, es ist was Existenzielles, was aber in dem Moment sich nicht so anfühlt.
Mhm.
Weil du denkst, ich gehe jetzt nur eine kurze Zeit raus, aber 6 Jahre raus sein und vielleicht nicht ordentlich in die Rentenkasse einzahlen und so weiter.
Ja,
oder nicht
wieder reinkommen.
Oder nicht wieder in den Job reinkommen, ist halt krass. So.
Ja.
Und ich finde es halt heftig, wie unterschiedlich das länderweise ist. Ja, ich meine, wir haben Kita-Gebühren in Berlin von 30 Euro. In Schleswig-Holstein liegen die, glaube ich, bei 500, 600 Euro. Das steht in keinem Verhältnis.
Ja, bei uns auch, oder nicht?
bei uns Krippe ist es bei uns auch so. Ja, da gibt es auch relativ hohe Sätze. Und ich finde es einfach krass, dass es erstmal länderabhängig so unterschiedlich ist. Und ich finde es halt krass, dass es vom Geschlecht so abhängig ist, auf welcher Seite du da stehst.
Ja.
In dieser Diskussion. Und das finde ich halt krass unfair. So. Voll. Und da haben wir halt einfach auch noch eine sehr privilegierte Diskussion, die man auch mal eben kurz irgendwie am Esstisch abrockt gefühlt, im Gegensatz zu Leuten, die halt da sich echt
wo Frauen. Ja, bei uns ja. Geht's um, nicht um müssen, sondern bei uns geht's um,
ja, genau.
Wie machen wir es für uns am besten?
Ja.
Ja. Und klar, wenn das natürlich, hast du total recht, ein guter Einschub, wenn das essentiell ist, wie es bei vielen ist, dann ist es halt eben nicht nur mal ein netter Konflikt,
ja.
Sondern
und es ist halt
schwierig.
Es ist halt, in dem Moment denkst du, okay, ich als meistens Mutter gehe jetzt raus aus dem Job für die Kinder, ja, und achte aber nicht auf mich, ja, und am Ende rächt sich das. So, dann fängt das vielleicht keiner mehr wieder auf für dich. Weil das in dem Moment nicht vor Augen ist. Und wie schnell das geht, ist halt krass. Finde ich.
Ja.
Und dass es heute auch immer noch so ist und dass das Elterngeld immer noch nicht angehoben wurde seit 20 Jahren und so weiter und so fort, ist halt nicht zeitgemäß.
Wie war das denn? Da war doch letztes Jahr diese große Debatte, dass ja, wenn man über so und so viel Geld verdient, kriegt man kein Elterngeld mehr, ne?
Ja, es war eine absolute Phishing-Kampagne, weil das so gut wie, ich glaube, das betrifft 0, irgendwas Prozent der Bevölkerung und das spart den Staat so gut wie nichts an Geld, dass da dieser Satz gekürzt wurde.
Mhm.
So. Und das Problem ist aber, dass die Leute, die unten mehr Geld bräuchten, ja, weil bei den Sätzen, von denen wir da reden, nach oben hin, Höchstgrenze, wer wie viel bekommt, das ist nichts dagegen, was Leute unten zu wenig bekommen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Und das ist halt, ja, also da wurden halt einfach Stimmen gekauft mit dieser Maßnahme. Ja. Wie komisch.
Ich finde, darüber solltest du nochmal eine Podcast-Folge
machen. Ich sollte darüber eine Podcast-Folge machen. Ja, da weiß ich zu wenig drüber. Aber ich verfolge das immer so ein bisschen und ich finde es halt krass. Ich finde es ein krasses Thema. Ich finde, dass halt Familien immer wieder irgendwie so voll hinten überfallen. Und das geht ja von Kita-Betreuungszeiten. Ja, jeder hat Anspruch auf einen Kita-Platz. Aber wenn die Kita dann immer nur so, weiß ich nicht, 14 Uhr offen hat, ja, in vielen Kitas und um 8 aufmacht, wie, da kannst du nicht mehr jetzt 5 Stunden am Tag arbeiten. So, und klar, wer Kinder hat, sollte sich auch um seine Kinder kümmern können, aber ja, wer sich aber nicht um seine Kinder kümmern kann, weil er Geld verdienen muss, der muss auch irgendwie Unterstützung kriegen können.
Ja.
Und es ist halt, ja, weiß ich auch nicht, Milchmädchenrechnung. Ich weiß nur, wie bei uns, während als ich in der Uni war, also es hat mich dann ja auch betroffen damals, hieß es immer so, ja, wir sind eine Uni, die Familiengründung fördert und wir können, ja, keine Ahnung, so. Und dann dachte man sich, ja, okay, voll cool, es gibt dann irgendwie noch eine BAföG-Unterstützung oder keine Ahnung. Und es waren, ich glaube, man hat 150 Euro bekommen und irgendwie so ein kleines Paket mit wahrscheinlich einem bedruckten Body und
ja,
sowas.
Ja, warst du sogar noch in der Uni.
Wer weiß, sogar noch in der Uni. Ich glaube, 100 Euro habe ich bekommen. Ich glaube, das Paket habe ich nicht abgeholt.
Kann man nicht.
Sorry.
Das nicht.
Ja, also das ist so eine ähnliche Maßnahme, wo man sagt so, ey Leute, wie cool, kommt zu uns. Und dann am Ende kriegst du aber nichts.
Aber jetzt, wo du das erklärst, habe ich voll das schlechte Gewissen, dass ich das vorhin gesagt habe, weil ich natürlich nur aus unserer Realität gesprochen habe. Ne? Aber du hast natürlich komplett recht, dass ich da die anderen Realitäten vergessen habe zu betrachten, wenn ich sage, dass es für uns ein Streit am Küchentisch ist, eine Diskussion am Küchentisch ist,
ich wollte unsere Diskussion darüber auch nicht oder unsere Betrachtung dessen auch nicht so runter.
Ja, aber ist gut, dass du das
moderieren.
Machst. Aber eigentlich würde ich ja gerne, wenn wir so ein Thema hier aufreißen, mit irgendwas kommen, so von wegen so, hey, und so läuft's am besten.
Ja.
So einen Tipp geben oder so, oder wenigstens sagen, so wie wir es machen, läuft's am besten, aber wir sind auch noch nicht so richtig safe mit, also wir sind schon safe mit dem, was wir machen, aber wie gesagt, es ist halt auch ein Konflikt bei uns. Ein Konflikt hört sich so doof an, ne? So als wäre das ein Konflikt, hört sich so an, als würden wir uns nicht einig sein, ja, oder irgendwie so. Das ist ja nicht so,
sondern es ist wie einfach mit, immer mit allem, ja, eine Bewegung. Es gibt ein, zwei Grunddinger, wo jeder denkt so, ja, ist ja klar, aber am Ende gibt es dann so viele Sonderfälle, wo es dann nicht mehr so klar ist. So, es geht ja damit los, dass ich mit meinem Gehalt in die gesetzliche Krankenkasse einzahle, du nicht. Das heißt, du brauchst viel mehr Sicherheiten. So, wie rechnest du das ein?
Und keine Krankenkasse, ja, zum Beispiel.
Und die Krankenkasse, was? Ja, kein Arbeitgeberanteil für die Krankenkasse dazu kriegst oder was weiß ich nicht. Ja, das sind halt alles Sachen, die man irgendwie, also wie willst du das ansetzen? Ja, wie willst du das Risiko, was du dadurch hast, das, was heißt Risiko? Ja, wenn du das Geld richtig anlegst, ist es auch kein Risiko, gerade heutzutage, aber das ist ein anderes Thema. Aber wie willst du solche Sachen mit ansetzen? So. Und das ist halt, glaube ich, die Schwierigkeit. So, da dann irgendwie einen guten Weg zu finden, so dass beide sich sicher fühlen, aber keiner das Gefühl hat, dass er den anderen irgendwie zu sehr mitziehen muss oder dem anderen seine Selbstverwirklichung verbaut oder der eine sich zu Hause gefangen fühlt und handlungsunfähig oder was weiß ich.
Ja, und ich glaube, das könnte vielleicht das Schlusswort sein zu dem Thema, was so ein bisschen Mehrwert geben könnte. Ich glaube, so oder so, wie man das als Familie sich entscheidet, wie man das lebt, und da gibt es, wie wir schon gesagt haben, zig Optionen, ist das Allerwichtigste, dass man das wohlwollend für alle Seiten gestaltet und eben so gestaltet, dass man versucht, seinem Gegenüber nicht den Weg zu verbauen und zu sagen, okay, du willst eine Festanstellung machen in irgendeinem Bereich, du willst eine Ausbildung neu anfangen, du willst ein Studium anfangen, du willst als Freelancer arbeiten oder du willst gerade gar nichts machen und wir können uns das irgendwie leisten, lass uns darüber sprechen. So, ich glaube, das ist das Allerwichtigste, um Lösungen zu finden, die irgendwie wertvoll sein können für die Beziehung. Und eigentlich wollte ich auch nur darauf hinaus, dass wir halt dieses Thema mit den Lösungen finden, halt krass in den letzten 2 Jahren hatten und die gefunden haben, aber die halt sich immer noch setzen müssen. So.
Voll. Am Ende ist aber, glaube ich, für uns in der Beziehung viel wichtiger als das Ergebnis. Gerade finde ich auch die Learnings, die wir in unserer Kommunikation und in unseren, ja, also mit unseren idealen Wünschen dahinter und so weiter gemacht haben. Also allein diese Ideen nachzuverfolgen und dieses Gedankenexperiment anzustellen, finde ich, gibt einem ja schon total viel. So, wenn man gemeinsam sich hinsetzt und denkt so, okay, wie könnte es noch laufen? Wie könnte es noch gehen? Und wirklich beide wohlwollend da in das Gespräch gehen.
Mhm. Ist so.
War das jetzt Schlusswort?
Das war das Schlusswort. Aber jetzt möchte ich noch von dir wissen, wie lange sprechen wir eigentlich schon?
Schon eine Stunde.
War krass. ich möchte jetzt gleich noch weiter gucken. Die Kaiserin eine Folge.
Oh ja.
Und du musst noch das Essen für mich fertig kochen. Ja. Weil ich habe mir sehr gewünscht seit Wochen, dass du mal wieder Rahm für mich kochst. Und das machst du jetzt.
Ich koche die, das ist meine Empfehlung der Woche, die Erdnussrahmensuppe von Bianca Zapatka.
Patschko.
Bianca Zapatka, glaube ich. Vegan. Sehr lecker. Sehr zu empfehlen.
Das ist eins meiner Lieblingsgerichte, ja, das du
kochst. Vegan Food Porn heißt, glaube ich, das Buch. Das
ist mega lecker. Und meine Empfehlung der Woche ist eigentlich schon die Empfehlung von vor 3 Wochen gewesen, aber irgendwie sind wir nicht dazu gekommen, sie zu nennen, ist die Serie Achtsam Morden. Die hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen.
Boah, wir waren aber beide nach der ersten Folge waren wir so, okay, kann in beide Richtungen gehen.
Ja.
Also nach der ersten Folge waren wir so, schon viele Stilelemente irgendwie so drin versucht, ja, so einzubauen, aber am Ende muss man sagen, ich würde gerne mal den Therapeuten, ja, den es dagegen, ja, besuchen. Ja. Den fand ich nämlich echt ganz smart und Achtsamkeitscoach. Ne? Den, ja, fand ich echt ganz cool.
Ja, vielleicht gibt's den ja wirklich, müssen wir mal recherchieren. Aber echt eine ganz gute Serie. Also kann man sich angucken. Und meine Beobachtung der Woche ist eine gruselige Beobachtung. Mhm. Ich finde Babys wieder süß. Das heißt nix. Ich will auf keinen Fall noch ein Baby. Aber du kriegst auch gerade den
Baby. Was? Nochmal. Du willst auf jeden Fall noch ein Baby?
Ich krieg auf keinen. Nein, ich
hab was? Du hast gerade auf jeden Fall gesagt,
nein,
oder nicht?
Nein, ich krieg auf gar keinen Fall, okay, noch ein Baby, hoffe ich. Also, ja, sonst hat er irgendwas anderes aus mir gesprochen. Nein, ich möchte auf keinen Fall. Also, ich könnte noch 100 Babys bekommen. Locker. Aber keine Kinder mehr. So, deswegen ist es ein Problem. Aber schwanger sein und auch das erste Babyjahr war bei allen meinen Kindern wunderschön. Daher könnte ich mir das immer noch tausendmal vorstellen. Aber ich habe die ganze Zeit keine Babys gesehen. Ich habe die gar nicht wahrgenommen. Und jetzt sehe ich ein Baby und denke mir, oh süß, kann ich das einmal halten? Aber keine Sorge, es passiert ja nichts in die Richtung. Ein Hund oder ein Esel, das kann ich mir vorstellen. Aber nicht kein Kind mehr. Aber Babys sind schon wieder süß, ja. Und deine Beobachtung der Woche?
Meine Beobachtung der Woche ist nicht so besonders, aber schön und ein bisschen schnulzig. Ich habe dich krass vermisst. Das fand ich sehr schön. Das habe ich bei mir beobachtet.
Schön.
Ja, also geht mal alleine auf Yoga-Retreats, lasst euch mal richtig durchpusten. Mit alleine meine ich mit niemandem, den ihr kennt. Das ist nämlich, glaube ich, echt einer der Hauptkniffe für so ein Vorhaben.
Ja.
Und nehmt euch Zeit für euch.
Schön. Nächste Woche vielleicht wieder ein bisschen mehr Elan. Wir haben, glaube ich, sehr leise und langsam heute gesprochen.
Ja, aber ich finde das, glaube ich, ich bin mal gespannt, wie das Feedback zu dem Feuergeknister ist.
Ja.
Und der Pelletheizung.
Pelletheizung, Feuer und schwierige Geldthemen hier heute. Aber,
wo kam das eigentlich her?
Weil ich diese Podcast-Folge, das wäre auch noch eine Empfehlung der Woche, die Podcast-Folge, die war auch von Hotel Matze mit der Paartherapeutin.
Du bist ein richtiger Matze-Groupie im Moment,
ja, ich,
ne?
Höre mir gerade ganz viel Matze an, finde ich voll schön. Ja, also da kam es auf jeden Fall her. Und das fand ich so spannend, deswegen wollte ich es jetzt hier sagen, weil ich es so spannend finde, dass eben dieses Konflikt, Rollenverteilung / Finanzen so weit oben in diesem Ranking ist. Also bedeutet, dass es sehr viele Leute interessiert und beschäftigt und uns auch. Daher dachte ich, spreche ich das hier heute an.
Wundert dich das?
Was?
Dass es so weit im Ranking oben ist?
Also sage ich mal so, wenn ich diese Podcast-Folge nicht gehört hätte und jemand würde mich fragen, was sind die 3 Top-Streitgründe in einer Beziehung, hätte ich das nicht genannt.
Sondern?
Fremdverlieben, Eifersucht oder also Fremdflirten, Fremdsex, irgendwie so, also außerhalb der Beziehung irgendwas, Eifersucht, eher so gemeinsame Visionen und Werte, glaube ich so. Also so, wenn die Leben sich nicht so homogen ineinander gehen, also von...
Nicht so in die gleiche Richtung.
Ja, also von, was möchte ich in meinem Leben, möchte ich Kinder, möchte ich whatever, möchte ich in der Stadt wohnen, auf dem Land wohnen, solche Sachen, so, das sind, glaube ich, so, das hätte ich noch so als eher, also eher genommen als Finanzen.
Boah, ich habe voll viele Leute in meinem Umfeld, Freunde, die nach echt so langen Beziehungen dann einfach einer von beiden keine Kinder wollte auf einmal und dann auseinandergegangen sind. Das ist so traurig.
Ja.
Also nicht, weil jemand sich gegen Kinder entscheidet, aber wenn das als Paar die ganze Zeit im Raum steht, einer fest davon ausgeht, es gibt Kinder und der andere sich auf einmal sagt, nee, fühle ich nicht.
Ja.
Ist halt krass.
So, tschüss, wir hören jetzt auf, ich will tschüss. Essen.
Mach jetzt Kind Nummer 4.
Nein. Wie ein Labrador vielleicht.